ARD.
Früchte des Zorns. The Grapes of Wrath. Hörspielserie nach dem Roman von John Steinbeck. Folge 12.
Durch die offene Wagentür drang ein wenig graues Licht. Ma blickte hinaus, die Sterne verblassten im Osten. Fast das ganze Camp lag noch im Schlaf. Ein wenig Frost lag in der Luft. Ma schauerte und rieb sich die Hände. Sie tastete nach den Streichhölzern. Die Lampenhaube kreischte, sie zündete den Docht an, beobachtete, wie er blau brannte und dann seinen gelben, feingeschwungenen Lichtring aufsetzte. Dann ging sie mit der Lampe zum Herd, legte dürre Weidenzweige auf den Feuerungsrost und einen Augenblick später dröhnte das Feuer im Ofenrohr.
Ich stehe jetzt auf.
Willst du nicht warten, bis es warm wird?
Nein, ich stehe auf. Ich gehe heute mit.
Wohin mit?
Baumwolle pflücken.
Das kannst du nicht. Das ist zu schwer für dich.
Nein, ich komme mit.
Warum willst du denn heute unbedingt mit? Ach, es ist wegen Al und Aggie. Rosa Sharon, du brauchst wirklich nicht zu pflücken.
Ich komme mit.
Aber streng dich nicht so an. Ich wollte, du würdest hier bleiben. Pa, los, aufstehen. Steht alle auf. Los, 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 wascht euch.
Ich habe noch nicht ausgeschlafen.
Los jetzt.
Wo bist du eigentlich so früh aufstehen?
Es sind nur 20 Hektar. Wir müssen zeitig da sein, sonst ist schon alles weggepflückt. Jetzt macht schon. Mach schnell, 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 schnell.
Du musst hier bleiben, Rosa Sharon.
Na, ich muss mitkommen.
Na gut, ich passe auf dich auf. Wenn wir doch noch einen Doktor hätten.
Baumwollpflücker gesucht stand in blauer Schrift auf dem Stück Pappe, das auf der rechten Seite der Straße an einen Briefkasten gebunden war. Als Al in die Einfahrt einbog, war der Hof schon voller Wagen. Eine elektrische Birne beleuchtete eine Gruppe von Männern und Frauen, die mit ihren Säcken unter den Armen neben der Waage standen.
Wir sind gar nicht so früh, wie wir gedacht haben.
Die Jodes stellten sich zu der wartenden Gruppe. Der Besitzer trug sie in ein Buch ein und ließ hinter den Namen Platz für das Gewicht. Von der Straße her kamen noch immer Wagen in den Hof gefahren.
Das scheint sich verdammt schnell rumgesprochen zu haben. Die 20 Hektar, die sind mittags fertig.
Die Leute eilten hinaus ins Feld und suchten sich ihre Reihen aus. Sie banden sich die Säcke an den Gürtel und rieben sich die Hände, um ihre vor Kälte steifen Finger zu wärmen, die für die Arbeit flink und gewandt sein mussten. Pa blickte hinüber zu den Bergen im Westen. Große graue Wolken rollten über den Gebirgskamm, vom Wind schnell getrieben.
Die sehen aus wie Regenköpfe.
Ja, müssen wir uns beeilen.
Die Finger flogen zu den weißen Bällchen und flogen zurück zu den langen Säcken, die allmählich schwer wurden. Es war ein Wettrennen der Arbeit, Wettrennen um Zeit und Baumwollgewicht. Wettrennen vor dem Regen, Wettrennen gegeneinander. Noch schnell so viel Baumwolle pflücken, noch schnell so viel Geld verdienen. Die Leute arbeiteten sich rasend durch das Feld hindurch, wogen ihre Baumwolle, trugen sie in ihre eigenen Bücher ein und rannten nach einer neuen Reihe. Um 11 Uhr war das Feld leer gepflückt. Und die Arbeit war getan. Unzufrieden stellten die Pflücker sich in einer Reihe an, um sich auszahlen zu lassen. Hume James, 22 Cent. Ralph, 30 Cent. Jode Thomas, 90 Cent. Winfield, 15 Cent. Wainwright Agnes, 34 Cent. Tobin.
Hoffentlich regnet's nicht durchs Dach.
Nein, glaube ich nicht. Es wird hübsch trocken sein. Aber wir brauchen Holz. Wir müssen es warm haben. Dem Mädchen hier geht's nicht gut.
Deck mich zu, Ma. Mir ist so kalt.
Du kriegst gleich ein heißes Fußbad, mein Liebes. Tut dir was weh?
Nein, nix. einfach nicht gut. Mir ist schlecht.
Draußen war alles silbern vom Regen. Pa und Al und Onkel John trotteten zwischen dem Dickicht und dem Wagen hin und her und brachten ganze Ladungen von Holz. Sie stapelten es in der Nähe der Tür auf, bis der Haufen fast zur Decke reichte. Schließlich gingen sie zum Herd, um sich aufzuwärmen. Ströme von Wasser rannen von ihren Hüten herab auf die Schultern. Ihre Rocksäume tropften, ihre Schuhe quietschten beim Gehen.
Wann essen wir?
Ich habe einen guten Kaffee für euch, Männer. Jetzt steht nicht so rum. Zieht eure trockenen Overalls an.
Es ist richtig, richtig kalt.
Der Abend kam zeitig.
Ich bin müde.
In ihren Wagen drängten sich die Familien zusammen und hörten zu, wie der Regen auf die Dächer trommelte. Am zweiten Regentag nahm Al die Zeltplane ab, die in der Mitte des Wagens hing. Er ging damit hinaus und breitete sie über die Motorhaube des Lastwagens. Ohne die Trennwand waren die beiden Familien in dem Wagen jetzt eine. Die Männer saßen zusammen und waren mutlos und gedrückt.
Mir ist kalt. Mir auch. Mir ist so kalt.
Am dritten Tag wurden die Wainwrights unruhig. Wir sprachen, ob sie aufbrechen sollten. Ma beobachtete Al.
Wenn Sie gehen, gehe ich auch. Ich und Eggie, wir müssen doch zusammenbleiben.
Das kannst du nicht, Al. Der Wagen. Wir können doch den Wagen nicht fahren.
Langsam kroch der kleine Bach am Ufer hoch auf die niedrig gelegene Wiese zu, wo die Wagen standen. Am dritten Tag war das Rauschen des Baches schon durch den trommelnden Regen hindurch zu hören. Pa und Onkel John blickten hinaus.
Was meinst du, John? Ich glaube, wir haben das Wasser bald hier.
Ja, mag schon sein.
Wenn wir alle unsere Schaufeln holen und einen Damm aufwerfen, dann könnten wir es uns vielleicht vom Leib halten.
Ja, könnte man machen. Ich weiß nicht, ob die anderen wollen. Vielleicht gehen sie lieber woanders hin.
Aber die Wagen hier sind doch trocken. Die können gar nichts finden, wo es so trocken ist wie hier.
Das ist eine mächtige Arbeit. Und dann kommt das Wasser vielleicht trotzdem.
Gut, aber wir arbeiten doch eh nicht. Dann können wir eben so gut einen Damm bauen. Ja, kommt schon. Wir wollen mal mit den anderen reden. Wenn alle helfen, dann können wir es schaffen.
Wenn Ecki geht, dann gehe ich auch.
Hör zu, Al. Wenn die anderen nicht mitmachen wollen, müssen wir eh alle gehen. Ja? Komm, wir reden mal mit ihm.
Die drei Männer machten die Rücken krumm, zogen die Köpfe ein und liefen mit schnellen Schritten den schmalen Katzensteg hinunter zum nächsten Wagen. Ma fuhr herum. Rose of Sharon hielt den Atem an. In ihren Augen stand der Schmerz. Ma schob ihre Hand unter die Decke.
Mrs. Wainwright! Mrs. Wainwright! Was ist? Ich glaube, es kommt. Aber es ist zu früh.
Das Mädchen entspannte sich. Die Zähne ließen die Unterlippe los und ihre Augen schlossen sich.
Zu früh? Meinen Sie? Ja, vielleicht bringt es das Fieber raus. Auf jeden Fall musste sie aufstehen, ein bisschen rumlaufen. Sie ist nicht kräftig genug. Sie sollte aber. Ich habe schon bei vielen geholfen. Kommen Sie, wir machen die Tür zu, damit es nicht zieht.
Ruthie, Winfield, ihr beiden geht raus. Schnell, lauft.
Warum denn?
Weil ihr müsst. Rosa Sharon kriegt ihr Kleines.
Ich will aber zugucken. Bitte, lass mich doch.
Ruthie, geh jetzt, aber schnell.
Ruthie und Winfield begaben sich widerstrebend zum anderen Ende des Wagens, blieben aber hinter dem Holzstoß stehen und spähten hinüber.
Nur dumm, dann sieht sie uns nicht. Das haben noch nicht viele Kinder gesehen. Überhaupt keine Kinder haben es gesehen.
Mrs. Wainwright hatte ein Schälmesser aus ihrer Schürzentasche gezogen und schob es unter die Matratze.
Vielleicht hilft es nicht, aber bei uns haben sie es immer gemacht. Jedenfalls schadet es nicht.
Wir haben es mit einer Flugschale gemacht. Ich glaube, alles Scharfe ist gut, weil es die Wehen durchschneidet. Glaubst du, du kannst aufstehen, Rosa Sharon?
Ich kann es versuchen. Oh, gutes Mädchen. Oh.
Komm, wir helfen dir.
Ja, so ist gut.
Sie hängten ihr eine Decke über die Schultern, hakten sie unter und gingen mit ihr langsam hin und her. immer wieder. Wenn eine Wehe kam, legten sie sie auf die Matratze. Ma wischte ihr die Stirn.
Warum habt ihr denn die Tür zugemacht?
Mit Rosa Sharon ist es soweit.
Oh. Ja, gut, dann können wir ja gar nicht reinkommen. Selbst wenn wir wollten.
Nein!
Dann bauen wir also jetzt den Damm.
Pa wartete durch den Schlamm hinunter zum Bach. 20 Männer warteten dort im Regen.
Wir müssen den Damm schaufeln. Meine Tochter liegt in den Wehen. Wir können nicht weg.
Ist nicht unser Kind. Wir können weiterziehen.
Ja, natürlich. Geht nur. Es hält euch ja niemand. Wir haben eh nur 8 Schaufeln.
Er eilte hinunter zum tiefsten Teil des Ufers und trieb seine Schaufel in den Schlamm. Grub und warf die schlammige Erde auf die tiefe Stelle des Bachufers. Und neben ihm begannen auch die anderen Männer zu arbeiten. Sie häuften den Schlamm zu einer hohen Böschung auf und die, die keine Schaufeln hatten, schnitten Weidenzweige ab und flochten sie zu einer Matte und stießen sie zur Befestigung in den Damm hinein. Die Männer überkam eine wahre Kampfeswut. Sie hatten ihre Hüte und Jacken abgeworfen, Hemden und Hosen klebten ihnen an den Leibern. Die Männer hielten inne, lauschten beunruhigt und stürzten sich wieder in die Arbeit. Und der Erdwall wuchs. Sie wurden müde und schaufelten langsamer. Und der Bach schwoll weiter an. Er überschwemmte bereits die Stelle, wo sie zuerst die Erde aufgeworfen hatten.
Jetzt wär's soweit, wenn wir den Damm nicht gebaut hätten.
Der Bach stieg langsam gegen den aufgeworfenen Wall an und riss an der Weidenmatte.
Höher! Wir müssen ihn noch höher machen!
Der Abend kam. Die Männer waren erschöpft. Sie arbeiteten wie Maschinen. Wehen folgten jetzt rasch aufeinander. Rose of Sharon hatte alle Beherrschung verloren. Sie schrie furchtbar. Onkel John schaufelte ohne Pause.
John sagte, du machst dich ja kaputt.
Ich kann's nicht ändern. Aber dieses Schreien kann ich nicht aushalten. Das ist wie damals. Ich muss arbeiten oder ich renne weg.
Wie steht das Wasser an der Markierung?
Stein!
Wie der Abend vorrückte, arbeiteten die Männer langsamer und langsamer. Es regnete gleichmäßig und ohne Unterlass. Noch lange kamen die Schreie aus dem Wagen der Jodes und dann war es still.
Ma hätte mich doch gerufen, wenn es geworden wäre.
Und er schaufelte verbissen weiter.
Der Bach wirbelte und strömte gegen den Damm an. Plötzlich war ein reißendes Krachen zu hören. Im Strahl ihrer Taschenlampe sahen die Männer einen großen Weidenbaum umstürzen. Langsam wurde der Baum aus der Erde gelöst und langsam schwamm er den Bach herab. Die erschöpften Männer sahen zu und ihre Münder standen offen. Der Baum schwamm langsam weiter. Dann blieb ein Zweig an einem Hindernis hängen. Und sehr langsam schwenkten die Wurzeln herum und hakten sich in dem Damm fest. Hinter dem Baum sammelte sich das Wasser an. Und dann bewegte sich der Baum und riss ein Loch in den Damm. Ein kleiner Bach schoss hindurch. Das Wasser presste gegen den Baum. Der Damm riss ein, wurde fortgespült. Das Wasser sprudelte den Männern erst um die Knöchel, dann um die Knie. Sie gaben es auf und rannten. Und die Strömung überschwemmte die Wiese und drang unter die Güterwagen und unter die Autos.
Al rannte los. Das Wasser stand ihm schon bis zu den Waden, als er den Lastwagen erreichte. Er zog die Zeltplane von der Motorhaube und sprang in den Wagen. Er trat auf den Anlasser. Der Motor drehte und drehte sich, aber er sprang nicht an. Er stellte Frühzündung ein, holte die Kurbel unter dem Sitz hervor und lief nach vorn. Das Kurbelgehäuse war schon unter Wasser. Er schob die Kurbel hinein und drehte immer verzweifelter. Seine Hand klatschte bei jeder Drehung ins Wasser. Der Motor war jetzt voller Wasser. Die Batterie durchnässt. Schließlich gab er es auf. Al ging ging langsam um seinen Wagen herum, fuhr mit der Hand hinein und stellte die Zündung ab.
Dieser verdammte Jod! Dieser Bastard! Wenn der nicht die blöde Idee mit dem Damm gehabt hätte! Wir wären längst weg! Jetzt ist unser Wagen hin!
Geht's ihr denn?
Ma saß neben Roseph Sharon auf der Matratze und fächelte dem stillen Gesicht des Mädchens mit einem Stück Pappe Luft zu.
Gut, denke ich. Sie schläft.
Die Luft im Wagen war schwül von dem Geruch der Geburt. Ruthie und Winfield waren auf ihren Matratzen eingeschlafen, die Arme über den Augen, um das Licht abzublenden. Mrs. Wainwright zog Pa am Ellbogen in eine Ecke des Wagens. Sie hob eine Lampe auf und hielt sie über eine Apfelkiste, die in der Ecke stand. Auf einem Zeitungspapier lag eine blaue, verschrumpelte kleine Mumie.
Hat überhaupt nicht geatmet. Hat gar nicht gelebt.
Onkel John schlurfte müde zum dunklen Ende des Wagens. Regen fegte leise gegen das Dach, so leise, dass Onkel Johns erschöpftes Schniefen aus der Dunkelheit zu hören war. Pa nahm Mrs. Wainwright die Lampe aus der Hand, stellte sie auf den Boden und ging langsam hinüber zu Rose of Sharons Matratze. Er wollte sich hinhocken, doch die Beine waren zu müde. So kniete er stattdessen.
Wir haben getan, was wir konnten.
Ich weiß.
Wir haben den ganzen Abend gearbeitet und dann hat ein Baum den Damm zerschlagen.
Ich weiß.
Jetzt kannst du es schon unterm Wagen hören.
Ich weiß, ich hab's gehört.
Glaubst du, es wird wieder gut mit ihr?
Ich weiß nicht.
Ich meine, wenn wir denn nichts machen können?
Nein, da war nur eine Sache zu machen und die haben wir gemacht.
Wir haben bis zum Umfallen gearbeitet. Und ein Baum, der... Der Regen lässt ein bisschen nach. Wie weit es noch steigen wird. Vielleicht kommt es in den Wagen.
Ich weiß.
Du weißt alles. Haben wir denn irgendwas falsch gemacht? Hätten wir dann was anders tun können?
Wir haben keine Schuld. Es wird schon gut werden. Es ist was im Gange. Überall.
Das Wasser. Vielleicht müssen wir hier weg.
Wenn es soweit ist, gehen wir. Wir tun alles, was wir tun müssen. Die Kiste dort, sie kann nicht hier bleiben. Das bringt nur Gram und Leid. Könnt ihr Männer es nicht wegbringen und vergraben?
Du hast recht. Aber es ist gegen das Gesetz.
Viele Sachen sind gegen das Gesetz. Wir müssen es trotzdem machen.
Ja.
Ich mach's. Ich mache es. Komm, gebt's mir. Schnell. Gebt her.
Psst, leise. Du wächst hier auf.
Onkel John nahm die Schaufel und ließ sich langsam von der Tür hinab ins Wasser. Es ging fast bis zum Gürtel, als er auf dem Boden stand. Er drehte sich um und klemmte sich die Apfelkiste unter den Arm. Im grauen Morgenlicht wartete er um den Güterwagen herum und ging ein Stück die Straße entlang, an der Wiese vorbei, wo die Güterwagen standen, bis er an eine Stelle kam, wo das strudelnde Wasser dicht an der Straße entlang floss, und Weiden am Straßenrand wuchsen. Er legte seine Schaufel hin und ging mit der Apfelkiste durch das Gebüsch, bis er an den Rand des Wasserstrudels kam. Eine Weile stand er da und sah zu, wie es vorbeifloss und seinen gelben Schaum zwischen den Weidenstämmen zurückließ. Die Apfelkiste hielt er gegen die Brust gepresst. Und dann bückte er sich und setzte die Kiste in die Strömung.
Schwimm. Schwimm und sag's ihnen. Schwimm in die Straße und verfaul und erzähl's ihnen auf diese Weise. Nur so kannst du sprechen. Ich weiß nicht mal, ob du ein Junge oder ein Mädchen warst. Ich will es auch nicht wissen. Schwimm doch nur. Bleib auf der Straße liegen. Vielleicht begreifen sie es dann.
Sanft leitete er die Kiste hinaus in die Strömung und ließ sie schwimmen. Sie sank tief ins Wasser, neigte sich zur Seite, wirbelte herum und kippte um. Dann wurde sie von der schnellen Strömung rasch davongetragen und verschwand.
Chronik. Regen.
Über die hohen Berge an der Küste und über die Täler zogen vom Ozean her die grauen Wolken ins Land. Der Wind blies heftig und lautlos hoch oben in der Luft. Und er rauschte in den Büschen und toste in den Wäldern. Die Wolken kamen zerfetzt, kamen in Ballen, in Herden, in grauen Bänken. Und sie hängten sich tief über den ganzen Westen. Und dann hörte der Wind auf und die Wolken blieben tief und dick.
Der Regen kam in Schauern und Güssen, von Pausen unterbrochen, und wurde allmählich zu einer Flut. Kleine Tropfen und ein gleichmäßiges Prasseln. Ein Regen, durch den alles grau war, ein Regen, der den Mittag zum Abend machte.
Und zuerst sog die trockene Erde die Feuchtigkeit auf und wurde schwarz. 2 Tage lang trank die Erde den Regen, bis sie satt war. Dann bildeten sich Pfützen und in den Niederungen gab es Seen auf den Feldern. Die schlammigen Seen wuchsen und der gleichmäßige Regen peitschte das schimmernde Wasser.
Schließlich waren auch die Berge satt. Die Hänge spuckten Bäche aus und sandten sie dröhnend über die Canyons hinunter in die Täler. Und es goss weiter. Die Bäche und kleinen Flüsse schwollen bis zu den Ufern an und rissen an den Weiden und Baumwurzeln, bogen die Weiden tief hinunter in die Strömung, rissen die Wurzeln der Baumwollstauden aus und legten sie um.
Das schlammige Wasser schoss an den Ufern entlang und kroch an den Ufern hoch, bis es überlief in die Felder, in die Obstgärten, in die Baumwollreihen hinein, wo noch die schwarzen Stängel standen. Die Felder in den Niederungen wurden Seen, breite, graue Seen, und der Regen peitschte ihre Oberfläche.
Dann ergoss sich das Wasser über die Straßen, und die Wagen fuhren langsam, durchschnitten das Wasser und hinterließen eine wirbelnde, schlammige Kielspur.
Die Erde flüsterte unter dem Schlag des Regens und die Flüsse und Bäche donnerten mit den Strudeln ihrer Wasser.
Als der erste Regen kam, rückten die Leute in ihren Zelten zusammen und sagten: Es wird bald vorbei sein.
Und als die Pfützen sich bildeten, gingen die Männer mit Schaufeln hinaus in den Regen und bauten kleine Deiche um die Zelte herum.
Dann wurden die Deiche fortgespült Und das Wasser kam herein in die Zelte und durchnässte die Betten und Decken.
Neben den Zelten standen die alten Wagen und das Wasser zerfraß die Zündkabel und drang in die Vergaser ein.
Und wenn die Leute weiterziehen mussten, wollten die Wagen nicht anspringen. Und wenn die Motoren liefen, steckten die Räder im Schlamm.
Gab es irgendwo eine Scheune, die hochgelegen stand, war sie voll, voll von zitternden und hoffnungslosen Menschen.
Es kamen Krankheiten wie Lungenentzündung und Ausschlag.
Manche gingen zu den Wohlfahrtsämtern und kamen niedergeschlagen zurück. Man muss ein Jahr hier sein, ehe man Wohlfahrt kriegt. Aber sie sagen, die Regierung wird helfen. Sie wissen nur nicht wann.
Und allmählich kam der allergrößte Schrecken über sie. Jetzt gibt es 3 Monate lang keine Arbeit.
Dann brachen von den Zelten, von den überfüllten Scheunen, Gruppen durchnässter Männer auf. Ihre Anzüge klatschnasse Lumpen. Sie gingen durch das Wasser in die Städte, in die Dorfläden und bettelten um Essen. Krochen und bettelten. Bettelten um Wohlfahrt. Stahlen und logen. Bei all dem Betteln und Kriechen begann eine hoffnungslose Wut zu glimmen.
In den kleinen Städten wurde das Mitleid mit den durchnässten Menschen zu Abscheu und Wut. Und die Wut auf die hungrigen Leute wurde zu Angst vor ihnen. Die Sheriffs vereidigten Scharen neuer Polizisten und bestellten eilig Gewehre, Tränengas und Munition. Und die wohlhabenden Leute in ihren trockenen Häusern verspürten schließlich Hass auf das wandernde Volk.
Im nassen Heu der undichten Scheunen wurden Kinder geboren von Frauen, die vor Lungenentzündung keuchten. Und alte Leute starben, zusammengerollt in den Ecken, sodass die Leichenbestatter ihre Körper nicht mehr strecken konnten.
Vor Verzweiflung rasende Männer drangen kühn des Nachts in Hühnerställe ein und trugen die kreischenden Hühner davon. Wenn auf sie geschossen wurde, rannten sie nicht, sondern liefen verdrossen weiter. Und wenn sie getroffen waren, so sanken sie müde in den Schlamm.
Der Regen hörte auf. Auf den Feldern stand das Wasser und der graue Himmel spiegelte sich darin. Die Erde flüsterte vor Nässe.
Und die Männer kamen aus Schuppen und Scheunen. Sie hockten sich hin und blickten hinaus auf das überschwemmte Land. Und sie waren still. Und manchmal sprachen sie ganz leise: Keine Arbeit bis zum Frühling. Keine Arbeit.
Und wenn keine Arbeit, kein Geld, kein Essen.
Einer hat 2 Pferde gehabt. Mit denen hat er gepflügt und gemäht. Aber er hätte doch nicht daran gedacht, sie verhungern zu lassen, wenn sie nicht arbeiten. Das sind Pferde. Wir sind Menschen.
Die Frauen beobachteten ihre Männer. Sie beobachteten sie, um zu sehen, ob jetzt der Zusammenbruch käme. Schweigend standen die Frauen da und beobachteten ihre Männer.
Und wo eine Anzahl von Männern zusammensaß, wich die Angst aus ihren Gesichtern und Wut kam anstelle der Angst.
Und die Frauen seufzten erleichtert auf, denn sie wussten, jetzt war alles gut. Der Zusammenbruch war nicht gekommen. Und der Zusammenbruch würde niemals kommen, solange aus Angst noch Zorn werden konnte.
Winzige Grasspitzen drangen durch die Erde. Und in ein paar Tagen waren die Hügel blassgrün. Und das neue Jahr begann.
Wann hört der Regen endlich auf?
Ich habe mir was überlegt. Das Wasser steigt, es wird hier reinkommen, dann wird alles nass. So hoch, ungefähr 3 bis 4 Fuß wird es in den Wagen kommen. Und da habe ich mir also gedacht, wir können doch die Seitenwände von dem Lastwagen abreißen und so eine Art Podest bauen, wo wir dann unser ganzes Zeug drauf tun.
Wir müssen hier weg.
Nein, das geht nicht. Unser ganzes Zeug ist hier und das Auto, alles was wir haben.
Draußen hatte es wieder zu regnen begonnen. Große, schwere Tropfen, die ins Wasser klatschten und hohl auf das Dach trommelten. Pa und Al bauten das Podest, 5 Fuß breit, 6 Fuß lang und gut 1 Meter hoch über dem Boden. Und das Wasser stieg bis zur Tür, schien dort eine Weile zu zögern, dann ergoss es sich langsam über den Boden des Wagens. Schnell häuften sie ihre Habseligkeiten auf das Podest.
Zu viert hoben sie Rose of Sharons Matratze mitsamt dem Mädchen zu oberst auf den Turmbau. Das Wasser stand bald einen Zentimeter hoch im Wagen.
Ma?
Rose, schön. Wie fühlst du dich?
Müde. Einfach müde.
Du musst ein bisschen Frühstück in den Magen kriegen.
Ich habe gar keinen Hunger.
Rose of Sharons Augen ruhten fragend auf Ma. Und Ma versuchte, der Frage auszuweichen.
Ma?
Ja, was möchtest du?
Ist alles gut gegangen?
Wir haben alles gemacht, was wir wussten. Du kannst noch andere haben.
Ma...
Wir haben es nicht ändern können.
Das Mädchen sank wieder zurück und bedeckte die Augen mit den Armen.
Ist sie krank? Stirbt sie jetzt?
Aber nein, sie wird schon wieder gesund. Ganz gesund.
Die Familie saß schweigend zusammengedrängt auf ihrem Bretterpodest, schweigend und niedergeschlagen. Das Wasser stand 15 Zentimeter hoch im Wagen. Während dieses Tages und der Nacht schliefen die Männer durchnässt Seite an Seite auf der abmontierten Tür des Güterwagens. Ma lag dicht bei Rose of Sharon. Als das Mädchen etwas flüsterte, schob Ma die Hand unter die Decke, befühlte ihre Brust und nickte. Der Regen setzte zeitweise aus und kam in plötzlichen Güssen wieder. Am Morgen des nächsten Tages wartete Pa durch das Camp und kam mit 10 Kartoffeln in den Taschen zurück. Ma sah ihm stumm und verdrossen zu, wie er aus der Innenwand des Wagens einen Teil heraushackte, Feuer machte und Wasser in einen Topf goss. Später aßen sie mit den Fingern die dampfenden Kartoffeln. Und als dieses letzte bisschen Essen verzehrt war, starrten sie in das graue Wasser.
Ich hab Hunger.
Als der Morgen kam, erwachten sie voller Unruhe.
Wir müssen hier weg. Wir müssen zu einem höher gelegenen Platz. Ob ihr nun mitkommt oder nicht, ich bringe Rose Sharon und die Kinder weg von hier.
Wir können nicht weg.
Na gut, also... Vielleicht trägst du wenigstens Rose Sharon bis zur Straße und gehst dann zurück. Es regnet gerade nicht, wir müssen uns beeilen.
Gut, gehen wir, Rose Sharon.
Ma, ich komme nicht mit.
Warum nicht?
Du weißt doch, Aggie und ich.
Ach so, natürlich. Bleib du nur hier, pass auf unsere Sachen auf. Wenn das Wasser wieder runtergeht, dann kommen wir zurück. Komm, mach schnell jetzt, ehe es wieder zu regnen anfängt. John, du trägst Ruthie.
Na komm, Ruthie.
Wohin gehen wir denn jetzt, Onkel John?
Komm, setz dich auf meine Schultern, Winfrey. Al, wir kommen wieder. Und Al, wenn Tom kommt, sag ihm, wir kommen zurück. Sag ihm das.
Ja.
Winnie, jetzt halt doch deine Füße still.
Sie stapfte davon durch das Wasser, das ihr bis zur Brust reichte. An der Straßenböschung halfen die anderen ihr hoch und hoben Winfield von ihren Schultern. Sie standen auf der Straße und blickten zurück über die Wasserfläche. Die dunkelroten Wagenhäuser. Autos, die tief im strömenden Wasser standen. Und während sie noch dort verharrten, begann es von neuem nieselnd zu regnen.
Wir müssen uns beeilen. Wenn das Mädchen hier auch noch nass wird, weiß ich nicht, was passiert.
Du sagst, wir sollen uns beeilen, aber sag's nicht, wohin.
Ma suchte mit den Augen das Land und die überschwemmten Felder ab. Weit ab von der Straße, auf der linken Seite, stand auf einer sanften Anhöhe eine regengeschwärzte Scheune.
Ja, da! Da in der Scheune, da ist es bestimmt trocken. Da gehen wir jetzt hin, bis der Regen aufgehört hat.
Wahrscheinlich schmeißt uns der Kerl raus, dem sie gehört.
Der Regen fegte und klatschte und der stärker werdende Wind trieb ihn vor sich her. Die schwarze Scheune war fast völlig verdunkelt vom Regen.
Allmächtiger.
Er hört nie mehr auf, der Regen.
Hier gibt's Heu. Leg dich hier hin, Rosa Sharon. Leg dich hin und ruh dich aus. Ich will überlegen, wie wir dich trocken kriegen.
Ma? Ma?
Was ist denn? Was willst du?
Da, in der Ecke.
Ma sah in der Dunkelheit zwei Gestalten. Einen Mann, der auf dem Rücken lag, und einen Jungen, der neben ihm saß und die Neuankömmlinge mit großen Augen anstarrte. Der Junge stand auf und kam langsam auf sie zu.
Gehört euch das hier?
Nein. Wir sind nur wegen dem Regen hergekommen. Wir haben ein krankes Mädchen. Habt ihr vielleicht eine trockene Decke, damit sie sich hier in nasses Zeug ausziehen kann?
Der Junge ging zurück in die Ecke und kam mit einer schmutzigen Decke wieder, die er Ma reichte.
Danke. Was ist denn mit dem Mann da los?
Erst ist er krank gewesen. Aber jetzt verhungert er.
Was?
Er verhungert. Er ist beim Baumwollpflücken krank geworden. Jetzt hat er seit 6 Tagen nichts mehr gegessen.
Ma ging hinüber in die Ecke und sah den Mann an.
Dein Pa?
Er war etwa 50 Jahre alt und hatte ein hageres, bärtiges Gesicht. Seine offenen Augen starrten blicklos ins Leere.
Ja, er hat immer gesagt, er hat keinen Hunger oder er hat gerade was gegessen und hat alles mir gegeben. Und jetzt ist er zu schwach und kann sich kaum noch rühren.
Ma ging zurück zu Rose of Sharon. Sie hielt die Decke hoch, damit man sie nicht sah, als sie die nassen Kleider auszog. Und als sie nackt war, wickelte Ma sie in die Decke ein.
Ich hab's nicht gewusst. Er hat immer gesagt, er hat schon gegessen oder er hat keinen Hunger. Letzte Nacht habe ich ein Fenster eingeschmissen und habe Brot geklaut. Das habe ich ihm zu essen gegeben. Aber er hat alles wieder erbrochen. Und dann ist er nur noch schwächer gewesen. Er muss Suppe kriegen oder Milch. Habt ihr vielleicht Geld für Milch?
Psch, sei nur ruhig. Wir denken uns was aus.
Er stirbt doch. Er verhungert. Er stirbt.
Psch, psch.
Sie sah Pa und Onkel John an, die hilflos dastanden und den kranken Mann betrachteten. Sie sah Rose of Sharon an. Ihr Blick wanderte an den Augen des Mädchens vorbei und begegnete ihnen dann wieder. Und die beiden Frauen blickten tief ineinander hinein. Der Atem des Mädchens kam kurz und stoßweise. Sie sagte:
Ja. Ich habe es gewusst. Ich habe gewusst, du wirst es machen.
Wollt ihr dann bitte alle rausgehen?
Ma beugte sich zu ihr, strich ihr das zerzauste Haar aus dem Gesicht und küsste sie auf die Stirn.
Kommt, wir gehen jetzt mal alle nach vorne in den Schuppen.
Aber...
Still, komm.
Sie schob die Kinder und die Männer vor sich her durch die Tür, zog auch den Jungen mit und machte die quietschende Tür hinter sich zu. Rose of Sharon ging langsam hinüber in die Ecke und blickte hinab in das verwüstete Gesicht, in die großen, angstvollen Augen. Und dann legte sie sich neben ihn. Er schüttelte müde den Kopf. Sie lockerte ihre Decke an einer Seite und entblößte ihre Brust.
Du musst,
sagte sie. Sie drängte sich dichter an ihn und zog seinen Kopf zu sich heran.
Komm, hier.
Sie schob ihre Hand hinter seinen Kopf und stützte ihn. Ihre Finger fuhren sanft durch sein Haar.
So.
Sie hob den Blick und ihre Lippen schlossen sich und lächelten geheimnisvoll.
Früchte des Zorns. The Grapes of Wrath. Hörspielserie nach dem Roman von John Steinbeck. Folge 12. Übersetzung aus dem Amerikanischen, Klaus Lamprecht. Musik, Stephanie Nillis und Thomas Deacon. Erzähler, Burkhard Klausner. Chronisten, Astrid Meyerfeld und Werner Wölbern. Erzählung, Die Schildkröte, Barbara Nüsse. Die Jodes, Tom, Patrick Gültenberg, Ma, Johanna Gasdorf, Pa, Rainer Bock, Al, Tom Scherer, Grandma, Hedi Kriegeskotte, Grandpa, Wolf-Dietrich Sprenger, Noah, Marek Harloff, Onkel John, Wolfgang Michael, Rose of Sharon, Lynn Reusse, Ruthie, Lina Stojmenowski, Winfield, Jon Staschen und Jim Casey, Gustav Peter Wöhler, Conny, Simon Schwan, Mulli, Lars Rudolf, Fahrer, Markus John, Sari Wilson, Maja Schöne, Ivy Wilson und Polizist, Matthias Matschke, Tankwart, Josef Ostendorf, Zollbeamter und Polizist, Matti Krause, Besitzer und Mann im Anzug, Bernd Krawert, Zerlumpter, Schläger, ein Mann, Tim Grobe, Sohn und Tänzer, Merlin Sandmeier, Vater und Provokateur, Uli Plessmann, Jehovitin, Victoria Flehr, Sheriff und Mann in Weedpatch, Jörg Dippe, Einäugiger, Bürgerwehr, Schläger, Jonas Ney, Mrs. Wallace, Stephanie Nillis, Wilkie Wallace, Ole Lagerpusch, Tim Wallace, Michael Wittenborn, Floyd, Mirko Kreibich, Kontraktor und Buchhalter, Samuel Weiß, Polizist Joe und Wächter, Till Huster, Mr. Thomas und Jackson, Konstantin Graudus, Wächter und Black Hat, Peter Kämpfe, Lisbeth, Gabriela Maria Schmeide, große Frau und Kellnerin, Christiane von Pöllnitz, Vorsteher, Thilo Werner, Jesse, Sabine Orleans, Houston, Peter Franke, Jule und junger Mann, Johannes Hegemann, Angestellte auf der Huper Farm, Steffen Siegmund, Verkäufer, Stefan Grossmann, Mrs. Wainwright, Victoria von Trautmannsdorf, Mr. Wainwright, Achim Buch, Junge, Felix Lengenfelder. Technische Realisation Corinna Gartmann und Philipp Neumann. Regieassistenz Leo Schenkel, Luca Tobol, Sarah Veit und Simon Hastreiter. Hörspielbearbeitung und Regie Christiane Uhaus. Dramaturgie Michael Becker. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2024.
Jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Es ist die große amerikanische Familiensaga. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg. Es ist die Geschichte der Trasks und der Hamiltons.
Hast du unseren Vater geliebt? Was geht dich das an?
Die Geschichte von Charles und Adam, den ungleichen Brüdern, die um die Liebe ihres Vaters buhlen.
Ja oder nein? Sag es mir.
Na schön. Nein, ich habe ihn nicht geliebt.
Und den Reizen derselben Frau erliegen.
Warum hasst mich dein Bruder so?
Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wir gehen nach Kalifornien.
Ich will nicht nach Kalifornien.
Es ist die Geschichte von Kathy, die ihren Mann verlässt und ihre neugeborenen Zwillinge.
Aber Herzchen, wollen Sie denn nicht Ihre Babys sehen?
Nein, ich will sie nicht haben.
Eine Frau, die sich keinem Mann unterordnet. Und ihre eigenen Ziele radikal verfolgt.
Sie halten sich alle für schlauer. Meinen, sie wüssten Bescheid über mich. Aber ich habe sie alle zum Narren gehalten. Alle.
Es ist die Geschichte von Sam, Liza und deren Nachkommen,
die im Salinas-Tal in Kalifornien ein erfülltes Leben haben.
Hast du je eine Familie erlebt, in der es vergnügter zuging als bei uns?
Aber das lag an der Familie, nicht am Land.
Doch wie in jeder Familie, in jedem Leben, muss es Licht und Schatten geben.
Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, da sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot.
Und schließlich von Aaron und Caleb, in denen sich die ewig gültige Geschichte von Kain und Abel, von Gut und Böse, wiederholt.
Sehr selbstlos, sehr anständig, Kerl. Schlecht bleibt eben schlecht, weil er ihr ähnlich sieht. Deshalb liebt er ihn so. Vater hat sie nie verwunden. Hau doch einfach ab. Hau einfach ab. Wird dich eh keiner vermissen.
Nicht zuletzt durch die Verfilmung mit James Dean eine moderne Legende. Jenseits von Eden. Hörspiel- und Podcast-Serie nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Mit Thomas Leubel, Maya Schöne, Nils Kahnwald, Ulrich Nöten und vielen anderen. Regie Christiane Ohaus. Musik Stephanie Nillis. And if something now should happen, will murder be your crown? Will you wear the title, bear it true and proud?
Ab Weihnachten in der ARD Audiothek.